Wie entwickeln wir Rechtsmediziner die DNA-Analyse weiter, um den Ermittlern und der Justiz Beweise noch sicherer liefern zu können? Diese Grundfrage bewegt wohl jeden Spurenworkshop, seit der genetische Fingerabdruck zur wichtigsten Methode geworden ist, einen Täter zu ermitteln. Einige Beiträge handelten deshalb um die möglichst absolute Reinheit von Untersuchungsmaterialien. Auch die Pannen bei der Aufklärung der NSU-Verbrechen kamen zur Sprache. Wattestäbchen waren bereits bei der Herstellung mit Genmaterial von Mitarbeitern kontaminiert worden, führten in die Irre. Die Wissenschaftler hätten daraus gelernt, sagt Peter Schneider, Leiter der forensischen Molekulargenetik am Institut für Rechtsmedizin der Uni Köln.
Das ist dadurch sicher ganz klar geworden, dass man hier die eigenen Befunde immer wieder auf den Prüfstand stellen muss, nicht? Und es gibt auch in der nationalen Datenbank Mechanismen, wenn solche Treffer über ganz unterschiedliche Fälle erzielt werden, wo man weiß, die haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, dass dann automatisch so eine Warnlampe angeht und sagt, Moment, kann das überhaupt sein?
Vergleiche werden über DNA-Datenbanken gezogen, auch international. In Deutschland existieren sie seit 1998 und erfassen etwa 4 Millionen Fälle. In England sind es weit mehr.
Jedes Vergehen, das also dort protokolliert und ermittelt wird, führt dazu, dass jemand in die Datenbank gelangt.
Ladendiebe oder Schwarzfahrer zum Beispiel. Davon hält Peter Schneider ebenso wenig wie von mobilen DNA-Labors und ihrem Versprechen, in nahezu 0,nix den genetischen Fingerabdruck liefern zu können.
Und dann gleich online übers WLAN seine nationale Datenbank abfragen kann. Man darf nicht vergessen, dass Spuren in begrenzter Menge vorhanden sind. Ja. Wenn man jetzt leichtfertig mit irgendwelchen Schnellverfahren etwas untersucht und dann das Spurenmaterial verdorben ist, man dann nicht mehr eine sorgfältige Laboranalyse machen kann, dann ist das sicher nicht der richtige Weg.
Dank sorgfältiger Forschungsarbeit im Labor der Rechtsmedizin der Uni Bonn fanden der Biologe Cornelius Kurz und Kollegen heraus, dass feinste DNA-Spuren selbst im Inneren abgefeuerter Waffen zu finden sind. Da man es lange Zeit für unwahrscheinlich hielt, begannen sie mit theoretischen Überlegungen und Experimenten.
Wir haben also geguckt, wann tritt das auf, wann tritt das nicht mehr auf, wie lange halten sich die Spuren, was halten die Spuren im Inneren einer Waffe aus. Und dann ist es Ende 2012 dazu gekommen, dass dieses Verfahren dann wirklich Anwendung gefunden hat in einem echten Kriminalfall mit 3 Opfern.
Im August waren in Neuss eine Mutter und ihre 2 Kinder wahrscheinlich vom noch immer flüchtigen Vater erschossen worden, und zwar mit einer Pistole, aus der er 5 Schüsse abfeuerte.
Wir haben in der Waffe, überall in der Waffe, tatsächlich die DNA von den 3 Opfern auffinden können und konnten ausschließen, dass der Täter auch Teil der Mischung war. Und die 3 Opfer erstens nachweisen und außerdem voneinander unterscheiden. Und das war nicht trivial, weil diese Opfer waren blutsverwandt. Das bedeutet, die teilen sich eine große Zahl der genetischen Merkmale.
Sind mit der DNA-Analyse alle anderen bisherigen Spuren unbedeutend geworden? Der Fingerabdruck zum Beispiel. Zwischen beiden gäbe es Unterschiede, aber auch interessante Parallelen, sagt Professor Schneider.
Denn der Daumenabdruck ist noch variabler als der genetische Fingerabdruck, weil sogar eineiige Zwillinge sich unterscheiden, während wir mit der DNA-Analyse eineiige Zwillinge nicht unterscheiden können.
Allerdings wurden mit dem genetischen Fingerabdruck inzwischen so hohe Standards in der Qualität der Analyse und der Erfassung in Datenbanken gesetzt, dass der klassische Fingerabdruck um Jahrzehnte hinterherhinkt.